Ich habe mich an diese Maske gewöhnt. Und manchmal bin ich an einer Veranstaltung und ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause und ich habe die Maske auf und ich habe ein bisschen Angst, sie abzulegen. Und am Anfang hat Gerd gesagt, ihr könnt eure Masken am Platz ablegen. Und im Lied hieß es, vor dir kommt mein Herz zur Ruhe und vor dir fallen meine Masken ab. Und ich möchte dich einladen, deine Masken abzulegen und vor Gott zu stehen, zu sitzen und für ihn offen zu sein. Und das Schöne ist, vor Gott können wir unsere Masken abnehmen, ohne Angst zu haben, weil Gott uns unendlich liebevoll ansieht. Von diesem liebevollen Gott und seiner wunderschönen Schöpfung möchte ich heute sprechen. Und zu Beginn möchte ich sagen, nachdem ich meine Maske abgenommen habe, dass die Schöpfung der Raum ist, in dem Gott uns begegnet. Die Schöpfung, die uns umgibt, in die wir hineingeboren sind, in der wir leben, das ist der Raum, in dem Gott uns begegnet. Und ganz am Anfang der Bibel können wir darüber lesen, wie Gott diesen Raum der Begegnung schafft. 1. Mose, Kapitel 1, die ersten Seiten. Was passiert da? Am ersten Tag schafft Gott Licht und Finsternis. Räume, ein Raum für das Licht und ein Raum für die Finsternis. Der zweite Tag. Gott schafft einen weiteren Raum. Er definiert diesen Raum als oben und unten. Oben und unten. Der dritte Tag. Gott schafft wieder einen Raum. Flüssig und fest, Erde und Wasser getrennt voneinander. Und in diesen Raum setzt Gott jetzt etwas hinein. Was setzt er in den ersten Raum, den er schafft? Er setzt eine Sonne ins Licht. In diesen Raum, diesen Lichtraum, setzt Gott die Sonne. Und in die Nacht den Mond und die Sterne. Er füllt diesen Raum, er beginnt zu gestalten. Nachdem er ihn aufgespannt hat, setzt er hinein, gestaltet, schafft und ist kreativ. Der zweite Raum, oben und unten. Oben dürfen die Vögel fliegen. An den Himmel setzt Gott Vögel und wir hören sie hier, sie fliegen über uns hinweg. Und unten im Wasser dürfen die Fische leben. Der fünfte Tag. Wir kommen zum dritten Raum. Wasser und Land, fest und flüssig. Und wieder gestaltet Gott diesen Raum, den er geschaffen hat. Er schafft Tiere, genau genommen Landtiere. Und am Ende uns Menschen. Gott ist kreativ, Gott ist schöpferisch, Gott ist ein Architekt, der Räume spannt, gestaltet und belebt. Und wir dürfen Teil dieses Raumes sein, in dem Gott uns begegnet, in dem Gott dir begegnet und in dem du keine Masken vor Gott brauchst. Was sagt Gott am Ende, nach dem sechsten Tag, als er sich alles ansieht? Alles war sehr gut. Was sagt Gott davor zu den einzelnen Abschnitten? Er sagt, das war gut, dies war gut, viele gute Dinge. Aber zum Schluss, am Ende sagt er, alles war sehr gut. Die einzelnen Farben sind gut, gut gewählt, mit Bedacht, kunstvoll. Aber erst das Gesamtbild ist sehr gut. Nun machen wir Menschen in unserer Überheblichkeit manchmal einen Fehler, indem wir sagen, ja, sehr gut, das sind wir. Die Krone der Schöpfung, das Beste zum Schluss. Wir, die über allem stehen, diese Erde eigentlich nur gemacht für uns allein und alles andere uns untergeordnet. Aber wenn wir genau hingucken in den Text, dann steht da, alles war sehr gut. Nicht nur wir Menschen. Die Einzelteile sind gut. Es sind schöne Farben. Aber als alles zusammenkommt, als das Gesamtbild fertig ist, der Raum ausgestaltet ist, mit den Menschen, den Tieren, den Pflanzen, den Himmelskörpern, mit Wetter, da sagt Gott über allem und zu allem, das ist sehr gut. Und wir sind ein Teil von diesem sehr gut, aber wir sind es nicht allein. Schöpfung bewahren, das ist mein Thema heute. Das, was Gott da geschaffen hat, was er aufgespannt und gefüllt hat, das zu bewahren und zu erhalten, darum soll es heute gehen. Und wenn wir in diese Schöpfung sehen, dann macht uns das froh und glücklich. Auf der Wiese erleben wir, spüren wir Schöpfung. Ich denke an den Regen vor 3 Wochen und auch der lobt Gott. Und wir sind hier. Und dennoch bin ich auch traurig, wenn ich in die Schöpfung, in diese Welt schaue. Ich bin traurig, wenn Arten sterben. Und das tun sie mehr als eh und je. Wenn Arten sterben, leidet das Gesamtbild. Dann fehlt etwas in dieser Schöpfung, in diesem Gesamtbild, was aus so vielen, vielen Farben zusammengesetzt ist. Dann fehlt da eine kleine Nuance, da ein Farbtupfer. Und das Bild wird trister und trauriger. Wenn Arten sterben, wird am sehr gut gekratzt. Denn nur alles in seiner Gesamtheit ist sehr gut. Was du von Christen erwarten kannst, das ist so unser Oberthema dieser Reihe. Und ich möchte dir, als jemand, der vielleicht sagt, ich kann mit Kirche, Gott, Christen nichts anfangen, mal so ein paar Argumente an die Hand geben, mit denen du Christen herausfordern kannst. Und wenn Christen wieder mal sagen, ja, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Schöpfung oder Erde bewahren, das ist nicht so unser Thema, Jesus Christus, unser Retter, das ist unsere Botschaft, dann will ich dir heute mal so ein paar Argumente an die Hand geben, wie du diesen Vorwänden begegnen kannst. Und die anderen dürfen gerne auch zuhören, aber speziell will ich dir mal so ein paar Sachen in die Hand geben, wie du Christ mal ein bisschen herausfordern kannst. Also, alles war sehr gut. Dort, wo wir uns nicht um die Natur kümmern, da schmälern wir dieses Gesamtkunstwerk Gottes. Da verschwinden Farben in diesem schönen Bild. Ein paar Zahlen zu den Landtieren. Ich habe etwas von einer Biomasse gelesen, das sind so Menschen, Tiere, auch noch mehr Dinge, als man auf die Menschen und Tiere bezogen, die auf Land, an Land leben, Säugetiere. Dort beschreibt diese Biomasse, 60% sind Nutztiere. Also Menschen, also Tiere, die wir extra züchten, um Fleisch, Nahrung, Kleidung, Milch zu haben. 36% sind die Menschen und 4% nur noch Wildtiere. Vielleicht variieren die Zahlen, ich bin da nicht besonders fit drin, aber das habe ich so an verschiedenen Stellen gefunden. 2/3 Tiere, die für den Menschen gehalten werden, 1/3 Mensch selbst und ein paar Prozent der Wildtiere. Ich finde, dieses Bild ist schon sehr eintönig geworden von dem, wie es ursprünglich war. Und es ist klar, je mehr Nutztiere, umso weniger andere Tiere, irgendwo muss der Platz ja herkommen. Und da kann man über Fleischkonsum nachdenken. Gerd hat es am Anfang gesagt. Geht es darum, ist das das, worauf wir achten sollen? Vielleicht nicht in allen Dingen, aber mal so ein bisschen hingucken. Was tue ich? Was tun wir als Menschheit? Und was hat das für Auswirkungen? Da können wir Christen nicht wegschauen. Oder die Christen können da nicht wegschauen. Wenn sie das Kunstwerk Gottes wahrnehmen und ernst nehmen. Nun steht aber nicht nur ganz am Anfang etwas in der Bibel zu diesem Thema, sondern wenn wir durch die Bibel durchgehen, finden wir immer wieder so Anklänge an die Schöpfung und ihren Wert. Psalm 148, Kirsten hat ihn schon vorgelesen. Auch dort finden wir etwas zur Schöpfung. Psalm 148. Und wir sehen, da ist so ein Dreiklang von Gottes Lob. Nicht nur die Menschen, die singen, sondern die Natur, die Tiere, die Pflanzen, Das Wetter wird aufgefordert, Gott zu loben, mit einzustimmen in dieses Gotteslob. Und manchmal denke ich, ja, Hauptsache wir singen, Hauptsache wir beten Gott an und das können doch nur wir Menschen. Und dieser Psalmist kann dazu auffordern, die ganze Schöpfung auffordern, Gott zu loben. Und hier ist mein zweites Argument für dich, um die Christen herauszufordern. Dort, wo Schöpfung dezimiert wird, reduziert wird, da wird das Lob Gottes reduziert. Denn die ganze Schöpfung lobt Gott. Wer lobt Gott noch, wenn die Meere leer gefischt sind? Wer lobt Gott, wenn Farbtupfer verschwinden, die das Detail, von dem es im letzten Lied vor der Predigt hieß, wenn diese Details verschwinden? Und wenn die Tiere aufgefordert werden, Gott zu loben, dann frage ich mich, in was für Kirchen sind sie? Ich rede gerne von dieser Wiese als unserer Kirche. Und wir sind ein paar Menschen, die sind noch viel mehr Tiere. Und wenn wir jetzt mal 10 Sekunden stille sind, dann hören wir neben dem Generator, der für Strom sorgt, noch einige andere Dinge. 10 Sekunden einmal hinzuhören, was hier um uns herum Gott lobt. Alles lobt Gott. Die Schöpfung ist erfüllt vom Lob Gottes. Dieser Ort ist eine Kirche der Schöpfung. Aber wie ist es mit den anderen Kirchen? Mit den Stellen, wo Tiere eingepfercht sind, kaum Platz haben, sich zu bewegen. Was ist mit den Kirchen der Schweine? Würden wir auch mit ihnen in das Lob Gottes einstimmen? Wenn alles Gott lobt, dann hat alles auch einen Wert und einen Raum, dieses Lob auszudrücken. Und hier entdecke ich die Schönheit und in anderen Dingen, die wir geschaffen haben, werde ich traurig, wenn das der Ort, die Kirche des Lobes der Tiere sein soll. Wie kleide ich mich am Sonntag? Manchen Menschen ist es wichtig, sich gut anzuziehen am Sonntag. Oder eine schöne Kirche zu haben, wo beraube ich der Natur ihrer Schönheit, ihrer Kirche? Außerdem wird davon berichtet, in diesem Psalm, dass alle Völker Gott loben. Alle Völker, alle Menschen tragen mit bei zum Lob Gottes. Psalm 148 fordert uns gemeinsam auf, mit der Schöpfung Gott zu loben und anzubeten. Das wollen wir tun, aber wir als Christen oder die Christen haben auch eine Verantwortung dafür, der Schöpfung Raum zu geben, der angemessen ist für dieses Lob. Wir blättern weiter in der Bibel und kommen direkt nach den Psalmen zu den Sprüchen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Karte von meinem Bruder, meiner Schwägerin zum Geburtstag bekommen und dort stand drauf, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Und ich hatte schon immer Hühner oder schon lange Hühner und das war jetzt nicht böse gemeint oder irgendwie angriffig, sondern das war einfach so ein Vers, hey Martin hat es mit Tieren irgendwie, wir schreiben immer diesen Vers auf eine Karte und muss ehrlich gesagt, damals der einzige Vers auf einer Geburtstagskarte, den ich noch so im Kopf habe und der hat sich irgendwie eingebrannt. Und manchmal habe ich keine Lust, irgendwie noch nach den Tieren zu gucken. Haben sie jetzt frisches Wasser? Haben sie Futter? Müssen sauber gemacht werden? Und immer wieder kommt mir dann dieser Vers in den Kopf. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Du kannst nicht die Tiere leiden lassen und denken, dass du gerecht vor Gott bist. Denn der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Sprüche 12. Vers 10, dort steht das. Der Gottesfürchtige sorgt für das Wohl seiner Tiere, die Gottlosen aber sind herzlos. Haben wir Erbarmen mit dem Vieh? können wir uns gerecht nennen, wenn wir Tiere leiden lassen, misshandeln, einfärchen, wegsperren, damit wir es leidlich sehen müssen? Oder sind wir aufgerufen, nicht nur die Meerschweinchen zu versorgen, sondern auch die Tiere, die uns nicht so nahe stehen, die aber trotzdem für uns da sind? Ich weiß nicht, wie uns aufgefallen ist, im ersten Buch der Bibel, erstes Kapitel, steht bereits etwas von Vieh, also Nutztieren. Wilde Tiere werden geschaffen und Tiere, die in einer besonderen Beziehung zu den Menschen stehen. Und dort, wo wir eine besondere Nähe haben, haben wir auch eine besondere Verantwortung füreinander. Und auch der Ruhetag, der Sabbat der Juden, wir haben jetzt den Sonntag als Christen, selbst dieser Ruhetag, so lesen wir im Alten Testament, gilt für die Tiere auch. Auch sie haben Ruhe verdient. Auch sie sollen Nahrung, Essen haben für das, was sie tun. Tiere mit eingeschlossen in das Heilshandeln Gottes. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja alles im Alten Testament. Ich lebe im Neuen Testament. Dann lass uns das Neue Testament schauen und sehen, ob wir auch dort etwas zum Thema Schöpfung bewahren finden. Römer 8, die Verse 19 bis 22. Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 19 bis 22. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jeden Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Die ganze Schöpfung, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Vögel, alle Fische, alle Kühe und Schweine, jeder Grashalm, alles hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Sehnsucht nach Befreiung von Tod und Vergänglichkeit. Vergänglichkeit, auch darum ging es in dem Lied, was wir vor der Predigt gehört haben. In der letzten Strophe hieß es: Der du ins Herz die Himmelssehnsucht legst, die nicht Vergänglichem entgegenstrebt. Ins Herz die Himmelssehnsucht. Im Herz die Sehnsucht nach Erlösung, nach Befreiung von Tod. Jesus, unser Retter, hat den Tod in Macht und das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Das ist unsere Sehnsucht. Und jetzt lesen wir hier, wir sind nicht allein mit dieser Sehnsucht, sondern die ganze Schöpfung, die es umgibt, die uns umgibt, auch wenn sie vielleicht nicht so ein Bewusstsein hat, wie wir es haben, hat doch eine Sehnsucht in sich, diesen Tod, diese Vergänglichkeit abzulegen. Auch die Schöpfung ist erlösungsbedürftig und fähig. Auch die Schöpfung sehnt sich danach, erlöst zu werden. Und die Bibel macht uns Hoffnung, dass auch sie erlösungsfähig ist. Es geht nicht nur um uns und Gott. Die Erde ist nicht nur irgendwie ein Teil, auf dem ich mit Gott in Beziehung trete, sondern diese Schöpfung hat einen Eigenwert. Man könnte von einem Dreieck sprechen: Gott, wir Menschen und die Schöpfung mit den Tieren und den Pflanzen und allem, was darin ist. Und alles sehnt sich nach Erlösung, nach Befreiung von dieser Last der Vergänglichkeit, die Last von Tod, Schmerzen, Fressen und gefressen werden. Der Stärkere gewinnt, der Schwächere verliert. Das kann es doch nicht sein. Und danach sehnt sich auch die Schöpfung, dass das aufgehoben wird. Ich will provokativ sein. Das Blut von Jesus erlöst nicht nur uns, sondern auch die Schöpfung. Und wer mit mir darüber streiten möchte, den lade ich ein, am Dienstag um 20 Uhr im Freiraum zu einer Kleingruppe, wo wir über dieses Text, über die Texte, über das Thema gerne sprechen können, es austauschen können. Ich haue heute so ein paar Thesen raus und würde da gerne irgendwie auf Widerstand reagieren. Lass uns da ins Gespräch kommen. Aber lass uns auch genau hingucken und uns von Gott herausfordern, wo er vielleicht Dinge sagt, wo in seinem Wort Dinge stehen, die uns in unserem Verhalten kritisieren und uns einen Spiegel vorhalten. Wenn ich von Jesus rede und von der Erlösung, dann sind wir nicht in einem Randthema, einer Notiz in irgendeinem Propheten, kleinen Propheten des Alten Testaments, der etwas zu Natur und Schöpfung gesagt hat, sondern sind wir beim Kern des Evangeliums. Jesus hat diese Welt geschaffen. Das steht im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort war bei Gott, Gott selbst war das Wort und alles wurde durch dieses Wort, und später wird aufgelöst, dass dieses Wort Jesus Christus ist, geschaffen. Durch Jesus alles geschaffen. Jesus kommt in diese Welt hinein. Er begegnet uns in den Raum, der geschaffen wurde für Begegnung. Und er erlöst uns und diese Schöpfung, die von der Vergänglichkeit und dem Tod gezeichnet ist. Wie geht es weiter? Was liegt vor uns? Dazu blicke ich noch einmal zurück ins Alte Testament, in das Buch Jesaja. Jesaja, Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Dann werden der Wolf, und am Anfang ist von einem Friedensreich die Rede, von einem Stumpf aus Isai, und wir beziehen es immer gerne auf Jesus Christus, dann auch diese Verse dazu gehörend. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander fressen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch. Der Otter, ja ein Kleinkind, steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Das ist der Ausblick auf erlöste Schöpfung. Das ist, was sein wird, wenn Gottes Friede in diese Welt, in unsere Herzen hineinkommt und diese Welt erneuert wird. Vergänglichkeit zu Ende, Tod zu Ende, Fressen und gefressen werden hat ein Ende. Und ich kann mir das beim Westen nicht vorstellen, wie ein Löwe Stroh fressen soll. Das funktioniert doch nicht. Der hat doch so Reißzähne, der hat doch keine Mahlzähne, der hat nicht wie fünf Mägen wie eine Kuh oder noch mehr. Ich weiß nicht, wie viel eine Kuh hat. Das funktioniert doch nicht. Und ich merke, ich komme mit meinem Verstand an meine Grenzen, aber ich möchte der Bibel vertrauen, die sagt, es wird eine Zeit geben, in der diese Welt, diese gefallene, vergängliche Welt erlöst wird. Und ich sehe die Schönheit der Natur und die Schrecken. Ich sehe Fressen und gefressen werden. Und die Bibel zeigt mir, dass Gott sich noch mehr gedacht hat. Das möchte ich erleben, wie das Fressen und Gefressenwerden ein Ende hat. Weil der Friede Gottes nicht nur unsere Herzen erreicht, sondern die ganze Schöpfung erneuert. Erlösung vom Todeskampf. Erlösung vom Fressen und Gefressenwerden. Erlösung von der Stärkere gewinnt. Friede Gottes, der sich durch alle Bereiche der Schöpfung zieht. Was du von Christen erwarten kannst, Mose sagt, oder ein Mosebuch steht im ersten, du kannst von Christen erwarten, dass sie am sehr gut festhalten und sich für Artenvielfalt statt Artensterben einsetzen, damit das Gesamtbild seine Vielfalt behält. Die Psalmen, was du von Christen erwarten kannst, dass sie gemeinsam mit der Schöpfung Gott loben und für angemessene Kirchen auch bei den Tieren sorgen. Sprüche, was du von Christen erwarten kannst, dass sie anerkennen, dass sie Erbarmen haben mit den Nutztieren, zu denen sie in einer besonderen Beziehung stehen. Römer, was du von Christen erwarten kannst, dass sie anerkennen, dass Jesus nicht nur sie, sondern die ganze Schöpfung erlöst. und Jesaja, dass der Friede ihres Herrn auch die Tierwelt umschließt. Schöpfung ist der Raum, in dem Gott uns Christen begegnet. Schöpfung ist der Raum, in dem Gott uns durch Jesus Christus begegnet. Jesus begegnet dir, möchte dir nahe sein, möchte diesen Raum, den Gott gespannt hat, nutzen, um mit dir Beziehungen zu leben. Und wenn du eine Leidenschaft hast für Natur, für Umwelt, für Gerechtigkeit, dann hast du eine Leidenschaft, die Jesus mit dir teilt. Und wenn es für dich bisher nur um Natur, um Schöpfung, um Umwelt geht, dann möchte ich dich einladen, diesen Jesus, der deine Leidenschaft teilt, kennenzulernen und in diesem Raum, der dir so viel wert ist, zu begegnen. Und ich möchte dir die Hoffnung mitgeben, dass Jesus diese Vergänglichkeit einmal völlig verändern, erneuern wird. Was du von Christen erwarten kannst, das fordert uns Christen heraus. Und es gibt viele Dinge, in denen wir gucken müssen, wie leben wir, wie gestalten wir unser Leben. Und auch die Schöpfung ist ein Teil davon, wo die uns die Bibel herausfordert, zu bewahren, zu bebauen, zu erhalten, zu pflegen. Und ich muss sagen, viele Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben, sind uns da voraus und wir sollten demütig sein und von ihnen lernen wollen. Schöpfung ist der Raum, in dem Gott uns in Jesus Christus begegnet. Ich möchte beten. Danke Gott für dein Wort und danke, dass es so viele Bereiche unseres Lebens anspricht, dass es nicht so geistlich und fromm daherkommt, sondern mitten dort hinein, wo wir leben und uns herausfordert. Und ich bekenne Schuld, die ich auf mich lade, im Umgang mit dieser Schöpfung. Dass ich nicht auf die Tiere achte, so wie du es tun würdest, der sie geschaffen hat. Dass ich nicht die Natur schütze, so wie du sie schützen würdest, der sie gestaltet und kreiert hast. Und ich bitte dich um Vergebung und um eine neue Perspektive auf dein Kunstwerk, auf diese Schöpfung, auf diesen Raum, in dem du mir begegnen möchtest. Und ich bete für alle, die dich nicht kennen, Jesus, die aber deine Leidenschaft teilen, dass du ihnen begegnest und dass sie spüren, wie du ihnen nahe kommst. Danke, Jesus, dass du uns erlöst, dass du uns frei machst, dass du uns erneuerst, dass diese Vergänglichkeit ein Ende hat und dass wir mit dir leben dürfen. Amen.